Herr Kemmerich, schön, Sie zu sehen. Ich
Jetzt haben
wünsche
wir es
Ihnen
geschafft. Ja, hallo, guten Morgen.
dann schön, dass Sie bei uns sind zu nicht mehr ganz so früher Stunde. Sie konnten ja fast ausschlafen. Ich denke, als Vater von sechs Kindern ist der Schlaf wahrscheinlich auch nicht ganz so langwierig.
Ja, die sind nicht mehr ganz so jung, insofern schlafen die, wie man das so kennt, auch etwas länger. Also richtig viel Aktivität ist bei uns zu Hause noch nicht. Irgendwie ist
Also.
ja sehr viel Sonntag zurzeit.
Sehr schön. Also sind Sie doch ausgeschlafen. Das freut mich auf jeden Fall.
Ja, gleichfalls.
Ich freue mich, dass Sie bei uns sind, Herr Kemmerich. Sie sind wahrscheinlich der wohl bekannteste Gast heute in unserem 24-Stunden-Livestream. Dann den Fragebogen haben Sie bekommen von
Jawohl.
uns. Dann fangen wir gleich mal mit den ersten drei Fragen an. Wie heißen Sie? Wie alt sind Sie? Wo sind Sie aufgewachsen?
Ja, Thomas Leonhard Kemmerich, deshalb das L in meinem Namen, was ich oft führe. Ich bin 1965 geboren, habe 20 Jahre meines Lebens in Aachen verbracht. Dort bin ich geboren und zur Schule gegangen, habe dann in Bonn studiert, Rechtswissenschaft und bin mehr oder weniger mit dem Mauerfall nach Erfurt gekommen und lebe seit dieser Zeit, also knapp 30 Jahre, jetzt hier in Erfurt in Thüringen.
Sehr schön. Dann in Zeiten von Corona natürlich auch ein sehr, sehr wichtiges Thema, wie man sich beschäftigen kann. Haben Sie Serientipps oder ein Lieblingsbuch, das Sie empfehlen können an die ganzen Zuschauer?
Also ich bin so ein kleiner Trekkie. Insofern habe ich jetzt mit großem Spaß Picard gesehen. Auf Amazon lief das. Schleichwerbung muss ja erlaubt sein. Also solche Dinge gucke ich gerne. Ansonsten gucke ich Sport, weil mein tägliches Leben ist doch mit vielen Informationen und vielen Entscheidungsvorlagen und letztlich Entscheidungen gespickt, sodass ich dann in der Freizeit doch eher auf leichte Kost stehe und deshalb ein Fußballspiel oder eine schöne Leichtathletikübertragung, Wintersport, das gucke ich gerne auch gerne mit meinen Söhnen, die da auch sehr viel Spaß dran haben. Und wie sonst mal leichte Kost im Fernsehen oder wie als Star Trek oder ähnliche Ableger.
Sehr schön, absolut nachvollziehbar. Was haben Sie denn für eine Berufsausbildung abgeschlossen und was arbeiten Sie aktuell?
Also ich habe es eben gesagt, ich habe Jura studiert in Bonn, habe zuvor, beziehungsweise ein bisschen verzahnt, eine kaufmännische Lehre absolviert an der IHK zu Aachen, habe auch 4 Semester BWL studiert. Aufgrund des Mauerfalls und meines Umzugs nach Erfurt habe ich das nicht fortsetzen können, habe also ein Staatsexamen in Jura und bin seit Anfang 90 selbstständiger Unternehmer in verschiedensten Bereichen. Habe mich auf keine Branche spezialisiert, sondern viel Management gemacht, vielen Firmen gerade in der Gründungszeit geholfen, auf die Beine zu kommen. Krisen gab es immer wieder, aber auch Wachstumsphasen. Insofern hat mir das Unternehmertum viel Spaß gemacht und aus der Erfahrung heraus bin ich 2007 bei den Freien Demokraten Mitglied geworden und bin jetzt seit gut einem halben Jahr im Thüringer Landtag, war zuvor 2 Jahre im Bundestag und seit 10 Jahren mache ich in einem großen Teil meiner Zeit Politik neben dem Unternehmertum und natürlich vor allen Dingen neben der Familie oder erstmal Familie, dann Firma, dann Freie Demokraten, sage ich immer so gerne, ohne Reihung muss man ja haben.
Das stimmt auf jeden Fall. Schön, dass Sie da auch so gewichtet haben. Ich denke, das freut Ihre Familie besonders. Genau. Welcher Partei Sie angehören, haben Sie gerade schon gesagt. Sie sind Mitglied der Freien Demokraten und für die auch im Moment Mitglied des Landtages hier in Thüringen. Die nächste Frage auf unserem Fragebogen wäre, warum haben Sie sich für die Freien Demokraten entschieden?
Die Freien Demokraten in meinen Augen verkörpern wie keine andere Partei die Möglichkeit, dass man seine eigene Biografie schreibt. Sie sehen aus, durch ein gutes Bildungssystem und eine freiheitliche Grundordnung uns zu gewährleisten, dass wir uns frei entfalten können in den Schranken, die Gesetze vorgeben, aber natürlich die auch der gesunde Menschenverstand vorgibt, nämlich der Respekt vor anderen Menschen. Also wenn ich die Lebenskreise eines anderen störe, dann hat das natürlich da seine Grenzen. Und ich habe ja gesagt, ich bin 30 Jahre Unternehmer, selbstständig und immer auch gewohnt, meinen eigenen Terminkalender zu haben. Und diese Umsetzung fiel mir bei den Freien Demokraten als erstes ins Auge. Nicht erst 2007, sondern schon seit meines Studiums. Man war natürlich immer politisch interessiert, aber ich wollte nie ein Parteibuch haben. Aber als ich dann die 40 gerissen hatte als Lebensalter, wollte ich doch der Gesellschaft was zurückgeben und dann fiel mir ein alter Spruch meines Geschichtslehrers ein, was kann man denn machen, wenn man Entwicklungen in einer Gesellschaft, in der Politik für fehlerhaft hält, sagt er, da gibt es nur eins, engagieren, mitmachen. Nicht nur an der Theke meckern, sondern in den Gremien, die dafür erforderlich sind. Und so bin ich dann, wie gesagt, Mitglied der Freien Demokraten geworden und ja, bis heute geblieben und immer noch stolz, das auch zu sein.
Okay, das freut mich, dass Sie da auch dahinter stehen. Sie haben ja auch für die Liste in Erfurt für den Stadtrat kandidiert. Das wäre ja unsere nächste Frage. Stadtrat sind Sie ja aber hier in Erfurt nie geworden. Sie waren, wie Sie gesagt haben, 2 Jahre im Bundestag und jetzt sind Sie Mitglied des Landtages. Stimmt, seit Oktober.
Ja, das stimmt, aber das ist nicht ganz richtig. Ich bin Stadtrat geworden, auch wenn ich das jetzt eben nicht so betont habe. Also ich war Stadtrat in den Jahren 2009 bis 2017, habe das dann abgegeben an meinen Parteifreund Christian Politschek-Becher, der danach gefolgt ist für die 2 Jahre 17 bis 19, weil Berlin und Erfurt war dann schwierig. Habe aber im Mai oder Mitte Mai letzten Jahres wieder für den Stadtrat kandidiert und bin im Stadtrat, bin dort Fraktionsvorsitzender der Freien Demokraten und insofern auch involviert in die Geschicke von Erfurt, auch in die jetzt sehr schwierige Situation. Der Stadtrat ist ja ein bisschen beschränkt in seiner Möglichkeit, parlamentarisch teilzuhaben, teilzunehmen. Aber wir sind ja im Austausch über die Gremien mit dem Oberbürgermeister, mit der Stadtverwaltung, wie wir jetzt auch gerade in diesen Zeiten dieser Krise für Erfurt, für die Bürger Erfurts, für alle Menschen in dieser Stadt, aber auch für die Gewerbetreibenden Lösungen zu finden, die uns alle in eine gute Zukunft führen.
Sehr schön. Also sind Sie ja auch kommunal sehr engagiert.
Ja.
Sehr schön. Engagieren Sie sich denn groß für Jugendpolitik? Ich erinnere mich an meine erste Vollversammlung. Ich bin ja seit der ersten Vollversammlung des Schülerparlaments auch mit dabei, des Schülerparlamentarier, seit der ersten Stunde des tatsächlichen Parlaments. In der Gründungsphase nicht so mit dabei, aber seitdem bin ich mit dabei. Und da waren Sie ja mit in einer Podiumsdiskussion da und da haben wir an der Seite der Versammlung über Digitalisierung gesprochen. Das ist meine erste Verknüpfung, die ich mit Ihnen habe, wo wir da diskutiert haben während der Mittagspause vor der Podiumsdiskussion. Seit wann sind Sie denn da auch für die Jugendpolitik engagiert? Sie sind ja dann auch oft bei Podiumsdiskussionen in Schulen, wie auch bei unserer Schule schon zweimal anwesend. Genau, da können Sie ja auch nochmal erzählen, wie lange sind Sie da schon dabei, wie lange engagieren Sie sich für die Jugendpolitik?
Also als Vater von 6 Kindern ist man täglich involviert in die Belange, wie junge Menschen groß werden, was sie für Rahmenbedingungen haben, was passiert in der Schule, später an den Universitäten, natürlich am Kindergarten. Das habe ich jetzt aktuell nicht mehr so. Insofern bin ich immer engagiert für die Jugend, weil sie ist die Zukunft unseres Landes. Und das ist keine Phrase, sondern ich glaube da sehr wohl dran. Und ich habe einen sehr intensiven Austausch mit den Kindern, aber auch mit den Freunden meiner Kinder. Das sind ja immer große Cliquen und ich finde das ganz toll, wenn man da unter jungen Menschen auch in dutzendweise, so wie wir auch zusammengesessen haben, mal diskutiert. Jetzt mit den Größeren beim Bierchen, früher halt beim Apfelsaft. Aber man merkte richtig, was der Jugend auf der Seele drückt. Und oftmals bemerkt man ja auch, dass es so in der alltäglichen Politik leider etwas untergeht. Du sprachst gerade Digitalisierung an. Wir merken ja auch jetzt in dieser Krise, wie weit wir noch mit den Digitalisierungsangeboten zurück sind. Das ist ja oftmals belächelt, wenn FDP-Politiker als Digitalpartei sagen, auch Steinzeit. Aber man merkt das jetzt. Also selbst in der Landeshauptstadt oder in der Bundeshauptstadt, wenn alle online gehen, weil wir ja nur noch per Videokonferenz oder wie wir heute chatten, dann ist irgendwann mal Ende mit der Breitbandversorgung. Und das müssen wir uns sehr zu Herzen nehmen. Und gerade Schüler, Studenten sind jetzt darauf angewiesen, auch digital zu lernen, sich auszutauschen mit anderen, damit das Leben irgendwo weitergeht, auch in dieser Krise. Und deshalb ist mir das ein großes Anliegen, eben auch dafür die Jugend eine Bresche zu schlagen und gerade aber auch den Austausch und den Ausgleich zu schaffen. Wir haben ja oft den Eindruck bei jungen Menschen, jetzt machen sie die Grundrente, was machen sie für uns? Ich möchte vermeiden, dass wir verschiedene Generationen, verschiedene Bevölkerungsgruppen gegeneinander ausspielen, sondern wirklich einen gesunden Generationenvertrag haben, der alle Belange berücksichtigt, von alt bis jung, von 0 bis 100 oder wie alt wir Gott sei Dank heutzutage werden. Und das ist mir ein großes Anliegen. Und wieder, das fällt mir leicht, ein Verständnis für junge Menschen zu entwickeln, weil meine Kinder da immer Gradmesser sind und mir auch mal sehr, sehr deutlich sagen, Papa, also das ist irgendwie altmodisch, was du da machst, old fashioned und Schlimmeres. Ihr kennt ja die Wortwahl. Und das nehme ich mir sehr zu Herzen. Und wie gesagt, ich freue mich dann immer auf jede Diskussion mit den jungen Menschen.
Sehr schön. Da würden wir auch nachher nochmal zurückkommen, wenn wir den Fragebogen abgearbeitet haben, gerade weil die FDP ja quasi für die Digitalisierung mitsteht an vorderster Front. Genau, was verbindet Sie denn mit dem Schülerparlament Erfurt?
Ja, ich war bei der Gründung dabei, bei vielen Podiumsdiskussionen. Im alltäglichen Politikerleben ist es dann nicht meine Zuständigkeit, aber ich bin immer sehr interessiert, mich da auszutauschen, auch mit den verschiedenen Protagonisten. Die werden ja auch politisch älter und erwachsener und trifft man auf der späteren politischen Bühne wieder zu. Ich habe ja gesehen, ihr habt jetzt, glaube ich, vor mir Lili Fischer, später kommt noch Michael Hose. Also das sind ja Leute, mit denen ich jetzt auch politisch als Stadtratskollege zu tun habe. Und insofern wächst ja auch eine Generation von Politikern nach, die aus euren Kreisen kommen und dafür also durchaus noch mehr Verständnis hat für die Belange der Jugend. Aber auch bei denen weiß ich, dass es geht um Ausgleich in der Gesellschaft, nicht um die Betonung einer Gruppe an sich. Und ich denke, das läuft wirklich, wirklich ganz gut. Und ich freue mich auch über jede Einladung, über jede Mail oder auch über die Aktion, wo du mich gestern Abend angesprochen hast. Und dem komme ich dann gerne nach, um einfach da auch für den Austausch, für den Dialog zur Verfügung zu stehen.
Das freut uns auf jeden Fall. Wie gesagt, wir waren ja schon bei einigen Podiumsdiskussionen dabei und höchstwahrscheinlich werden ja auch noch einige folgen. Jetzt bei der vergangenen waren Sie nicht mit dabei, da waren Sie ja in den Krisen des Landtages wahrscheinlich sehr, sehr involviert, dass Sie da keine Zeit für hatten. Da wurden Sie aber auch gut vertreten. Aber Sie sind ja tatsächlich auch ein Gast, der immer willkommen ist, so wie alle anderen politischen Gäste, die wir einladen, natürlich auch, aber der natürlich auch regelmäßig kommt.
Sehr gerne.
Genau. Wie können Sie uns helfen, unsere Ziele in der Kommunalpolitik durchzusetzen?
Ja gut, jede Idee, jedes Vorhaben braucht Mehrheiten. Das heißt, wir müssen genau sehen, dass gibt viele politische Forderungen, fangen wir mal so an. Manche sind merklich nur auf eine Situation oder auch nur auf eine Gruppe fixiert. Da tue ich mir schwer. Aber wenn, und das haben wir in den letzten Jahren ja bewiesen, es gibt durchaus Forderungen, die sich in das System, was wir in Erfurt haben, was wir in Thüringen haben, in Deutschland haben, sehr gut einpassen, wo eben der Blick der Jugend vergessen worden ist oder nicht geschärft ist in ausreichendem Maße. Und da seid ihr immer in der Lage gewesen, oder wenn ich jetzt sage, ihr, meine ich das Schülerparlament oder meine die Vertretungen, die das auch vorher gemacht haben, immer in der Lage gewesen, eure Auffassung, eure Ideen gut zu formulieren. Und dann bin ich gerne bereit, im politischen Kreis, in den entsprechenden Gremien, dafür Mehrheiten für Unterstützung zu sorgen, dass man eben diese Aspekte mit einbringt. Nochmals, es gibt kein Ausspielen, es gibt nur zu sagen, okay, also denkt zum Beispiel bei den, wir kommen ja später noch dazu, in der aktuellen Situation an die jungen Menschen. Auch die können im Shutdown nicht auch e auf ewig sitzen bleiben. Alle haben Anspruch auf einen vernünftigen Abschluss, aber damit natürlich auch eine vernünftige Vorbereitung. Vielleicht auch Themen, die wir später nochmal haben. Was ist mit denen, die in der Berufsschule sind? Der Abschluss dieses Jahres, wie kann ein neues Lehrjahr beginnen? All das sind ja wirklich sehr drängende Fragen, die wir wirklich klären müssen, damit es auch gut weitergeht.
Sehr schön. Also schauen Sie einfach, dass unsere Anträge gleichberechtigt den anderen auch mit reinbekommen und durchgesetzt werden.
Richtig, genau.
Sehr schön. Was denken Sie, wie man das Homeschooling in der jetzigen Zeit, zu den Zeiten von Corona besser durchsetzen könnte?
Ja, ich sehe das ja wieder an meinen Kindern. Und wie alles im Leben braucht es durchaus eine Motivation. Ich will nicht sagen Spaß, es ist für die Schule immer ein bisschen schwierig, wenn man das auf diesen Faktor schiebt, aber man merkt auch, es muss Spaß machen. Und ich merke dann schon, dass die Disziplin, es selber zu machen, also in eigener Verantwortung, ich sage mal, nicht bei allen, aber meinem jüngsten Sohn doch durchaus schwerer fällt als den Kindern in höherem Alter. Wir wissen ja jetzt, sollen ab nächste Woche, also ab 27. erstmal die Schüler der höheren Klassen, also der Abschlussklassen, wieder beschult werden. Das macht auch viel Sinn, weil sie tatsächlich den Abschluss jetzt schnell erreichen müssen und andere vielleicht etwas mehr haben, mehr Zeit haben, die Lücken, die dann doch wahrscheinlich sich aufgetan haben, wieder nachzuholen. Was ich immer noch wieder sehe, es ist nicht interaktiv. Ne? Also Homeschooling heißt für meinen Jüngsten zum Beispiel, er bekommt PDF-Dateien gesendet, die er dann bearbeitet, ausfüllt, später einscannt und wieder zurückschickt. Es gibt so viele Tools auf dieser Welt, auch in Deutschland verfügbare Tools, wo man interaktiv mit den Schülern heute schon arbeiten könnte. Und ich glaube, das würde für die jüngeren Jahrgänge gerade mehr Spaß, mehr Verbindlichkeit, ja, vielleicht auch ein bisschen mehr Kontrolle nach sich führen und damit mehr Konzentration auf das eigentliche Ziel. Ich glaube, das geht dann doch verloren, weil man den persönlichen Kontakt zwischen Lehrer und Schüler, wo man auch mal mit den Augenbrauen arbeiten kann oder mal die Stimme erhebt und mal absenkt, einfach mehr arbeiten. Das kann man alles mal machen für eine gewisse Zeit, aber wenn das wie bei den jungen Menschen, bei den jüngeren Schülern vielleicht sogar bis Ende Mai, Anfang Juni dauern kann, dann sind fast zwei volle Monate verloren. Und wie gesagt, da nehmen wir die Technik nicht in Anspruch, die tatsächlich da ist. Die müsste man ja finden. Die kostet auch keine Unsummen, sondern man müsste nur flexibler sein. Okay, wir stellen das zur Verfügung. Und da müsste eigentlich auch das Land Thüringen verbindlich vorgeben, zu sagen, hier, wir stellen euch eine gewisse Cloud-Lösung zur Verfügung, die es ja gibt. Und jetzt weiß ich, dass tolles Engagement der Lehrerschaft, keine Frage. Aber jeder bastelt sich so sein eigenes Ding. Der eine hat bessere Möglichkeiten, der andere hat schlechtere Möglichkeiten. Schwierig. Anderes Thema, was vielleicht noch ein Satz dazu. Man merkt natürlich auch, dass in der Umgebung meiner Kinder und bei vielen Kindern, da ist es leider so, eben nicht zurückgegriffen werden kann auf Breitbandanschluss zu Hause und auch auf kein entsprechend gutes digitales Endgerät. Und auch da müssen wir schleunig schauen, dass da keine Ungleichbehandlung auch in Zukunft stattfindet. Ich halte auch nach der Krise digitales Lernen für einen wichtigen Faktor für die zukünftige Schülergeneration, weil es fällt zu viel Unterricht aus. Das werden wir auf die Schnelle auch nicht beseitigen können, weil wir finden so viele Lehrer nicht. Und ich halte es auch für wichtig, dass digitale Elemente im Unterricht auch in Zukunft stattfinden. Und deshalb brauchen wir ganz schnell eine flächendeckende Breitbandversorgung und mobile Endgeräte für jeden Schüler.
Genau, ich wollte Sie auch gar nicht abwürgen, da in Ihrer Argumentation, da wollte ich nämlich mit Ihnen nachher auch noch drauf zu sprechen kommen, wie sich die FDP das in Thüringen vorstellt, den Unterricht zu digitalisieren. Wir kommen aber erstmal da zur nächsten Frage unseres Fragebogens, damit wir den abgearbeitet haben. Genau, und zwar, ob die Abschlüsse dieses Jahr oder auch im kommenden Jahr bedroht sind oder ob sie vielleicht auch weniger anerkannt werden. Was denken Sie denn dazu? Oder wie könnte man da auch eine Lösung schaffen, dass das nicht der Fall ist?
Also wie gesagt, erstmal gehen ja die Schüler der Abschlussklassen dann ab 27. wieder in die Schule. Eine gewisse Lücke ist da, es muss halt aufgeholt werden. Und ich denke mal, da ist jeder in der Lage, weil ja auch die Prüfungstermine etwas nach hinten verschoben sind. Also wenn ich das richtig von meinem Sohn mitbekommen habe, der darf Abitur machen, jetzt in diesem Jahrgang, dann ist jetzt die Zeitspanne ungefähr dieselbe. Man muss halt wieder in den Modus wieder reinkommen, das wieder aufzuholen. Ja, bei der Anerkennung der Schulabschlüsse, wir wissen ja auch, dass ein Abitur, auch wenn es auf Papier gleich zu sein hat, unterschiedlich zu werten ist. Es gibt ja heute schon bei Firmen Koeffizienten, die sagen, will ja keinem zu nahe treten, aber das Bremer Abitur ist nicht so gut wie das Thüringer Abitur oder das bayerische Abitur.
Insofern also dass man so eine Wertung trifft.
Ich befürchte, dass natürlich der ein oder andere Manager weiß, der Personaleinstellungen macht, der sagt, okay, in dem Jahrgang war es ein bisschen schwieriger, Wissen zu vermitteln. Aber ich weiß andererseits aus der unternehmerischen Praxis, dass es viel mehr darauf ankommt, dass wenn ich die Vorstellungssituation im Unternehmen habe, wie ich mich da präsentiere. Klar wird geschaut, welche Note hatte ich, aber es wird viel mehr geschaut, welcher Mensch sitzt vor mir. Und da haben alle Schüler und alle Absolventen der Jahrgänge, auch die aus der Berufsschule, dann die Chance, im späteren Vorstellungsgespräch da für sich zu werben und das auszugleichen. Was schwierig wäre, ist, wenn natürlich diese Krise dazu führt, dass manchem ein Zugang an die Universitäten verweigert wird, weil die Notendurchschnitte unterschiedlich oder schlechter natürlich sein könnten. Aber das muss man einfach abwarten, wie wir am Ende die Abiturprüfungen in Thüringen dann haben und in anderen Ländern. Und sicherlich werden wir dann eine Lösung auch finden, den Zugang an Universitäten zu ermöglichen, vielleicht auch mit einer Art Vorprüfung für die einzelnen Fächer. Ich bin da eben kleiner Verfechter davon. Ich weiß nicht, ob nur gute Mediziner mit einem Abiturdurchschnitt von 1,2 und besser in unserer Schülerschaft sind, sondern ich glaube, viele haben ein großes Talent für Medizin, aber vielleicht in der Schulnote eben nur eine 1, oder vielleicht so eine 2. Und ich glaube, da müssen wir auch dafür Sorge tragen, dass jeder nach seinem Talent und seinen Fähigkeiten und nach seiner Motivation eher studieren kann und nicht nur nach einer Abiturnote.
Das finde ich recht spannend, was Sie gerade angesprochen haben. Also denken Sie, dass diese Corona-Krise tatsächlich auch ein, sage ich mal, Sprungbrett sein könnte, dass man wegkommt von einem NC, der pauschal festgelegt wird, hin zu einem Eignungstest, den man dann flächendeckend einführt?
Also in jeder Krise liegt eine Chance. Das ist auch so ein Satz, den wir bald nicht mehr hören können, aber ich glaube an sowas. Und insofern, wir merken ja, dass wir, wie heißt es so schön, in eine neue Normalität kommen. Und ich bin ein Mensch, der gerne alles immer mal wieder in Frage stellt, weil nur so kommen wir weiter. Und seit Jahren, auch in meiner Generation, war der NC die Bibel für die Zulassung. Und ich fand das immer schon falsch, weil ich viele gesehen habe, die dann auch Umwege gehen. Gibt es ja heute auch schon. Bleiben wir bei Medizin. Die gehen aus Ausland, kommen zurück, nehmen ewig viele Wartesemester in Kauf, um endlich ihren Traum zu verwirklichen. Und das gilt bei anderen Fächern genauso. Maschinenbau. Es gibt Tüftler, Frickler, die aber, ich sag mal, in Deutsch und Englisch vielleicht eben nicht so gut waren. Aber brauche ich das für Maschinenbau? Das ist immer die Frage. Und es gibt auch Spätstarter. Also, ich habe das beste Beispiel, hat einen Schulkameraden gehabt, der ist wirklich zweimal sitzen geblieben. Heute ist er hochdotierter Manager in einem Maschinenbauunternehmen, weil er halt immer gerne gefrickelt hat, sich da von der Schule hat ablösen lassen. Also, ich glaube, auch da ist neues Denken erforderlich und neue Wege, um einfach, wie gesagt, allen Talenten den Weg ihres Weges zu gehen. Wie habe ich eben schon gesagt, die eigene Biografie schreiben ist mir ganz wichtig.
Das ist ein sehr guter Appell, den ich für äußerst richtig auch halte, tatsächlich, dass man da nicht so auf die Noten schaut, sondern eher auf die persönlichen und die individuellen Fähigkeiten. Jetzt kam vorhin im Chat eine Frage an Sie, Herr Kemmerich, und zwar wurde gefragt, ob das Ihr erster, sage ich mal, politischer Auftritt ist, seitdem Sie von dem Amt des Ministerpräsidenten zurückgetreten sind.
Nein, ich bin auch aktiv gewesen, während dieser Zeit dann etwas zurückhalten, weil das Amt das geboten hat. Aber ich habe an den Sitzungen des Thüringer Landtags wieder teilgenommen. Ich habe an Sitzungen des Stadtrats teilgenommen oder anderen Sitzungen, die jetzt eingeschränkt möglich sind. Ich nehme Termine wahr, soweit das wieder geht. Ich bin eben seit dem Wahltag von dem Ministerpräsidenten, der jetzt amtiert, wieder als Fraktionsvorsitzender der Freien Demokraten im Thüringer Landtag politisch aktiv und als Fraktionsvorsitzender der Freien Demokraten im Stadtrat von Erfurt.
Okay, also hat sich für Sie jetzt quasi dadurch nichts großartig verändert?
Das kann man nicht so sagen, aber das werden wir an einem anderen Zeitpunkt auch. Auch diese Zeit hat vieles verändert, auch bei mir persönlich und meinem Umfeld. Aber das ist kein Thema für heute.
Das denke ich auch. Es soll ja eher um die Schule gehen und das, was uns verbindet und nicht um die parteiinternen Sachen der FDP oder auch um die landtagsinternen Sachen, die da jetzt nicht allzu gut gelaufen sind, wo man auch oft den Kopf drüber schütteln muss. Wir wollten zurückkommen zur Digitalisierung des Unterrichts. Sie sitzen ja jetzt im Landtag an direkter vorderster Front, wo gerade viel besprochen wird und viel diskutiert wird, wie man das umsetzen kann. Es kamen viele Beschlüsse vom Kultusminister, vom Herrn Holter, wie man das dann jetzt umsetzt mit dem Homeschooling. Was denken Sie, wie soll es jetzt weitergehen? Weil es ist ja klar, der normale Unterricht wird jetzt auch ab Anfang Juni nicht wie gewohnt weiterlaufen.
Ja, das muss man jetzt, das ist eine große Bewährungsprobe für unsere Systeme. Was ich eben sagte, ich glaube, wir können jetzt nicht gerade den jungen Menschen, die nicht in die Schule wieder können, ab nächster Woche, den müssen wir mehr bieten als jetzt in den letzten 4, 5 Wochen. Und da waren nochmal Osterferien, das war alles ungewohnt, das musste sich auch so einstellen. Und alle waren ja auch in der Hoffnung, dass es möglichst schneller zu einer Normalität zurückkehrt. Gut, die Pandemie gebietet uns da Einhalt. Und ich glaube, wir brauchen auch für die im Homeschooling befindlichen Schüler verbindliche Zeiten, wo man sich im Netz verabredet, wo man Unterricht on demand oder wie man es mal nennen mag, stattfinden lässt, damit wir da auch eine Disziplin und den Tagesablauf einzieht, die auch junge Menschen brauchen, um einfach ein Korsett des Tages zu haben. Und plus, dass man, ich glaube, das ist auch passiert, aber auch sehr zielgerichtet auf das Jahrgangsziel hinarbeitet, was ja auch in jeder Klasse zu erreichen ist, weil sonst hat man ja Lücken für die Zukunft. Also auch da braucht es eine Art Lehrplan online, der stattfindet. Und vielleicht kann man aber trotzdem relativ schnell dazu hergehen, die jungen Menschen zumindest mal wieder tageweise in die Schule zu holen, sicherlich Montag bis Freitag, aber dass die die fünfte Klasse montags kommst, die sechste dienstags, damit man auch mal wieder einen interaktiven Austausch hat. Auch nicht in voller Stärke eines Klassenverbandes, aber vielleicht kann man eben A und B oder was auch, wie auch immer man die Dinge gestaltet, zusammenfügen. Aber wie gesagt, ich glaube auch die, das merke ich mal meinen Kindern, die wollen auch den Austausch haben mit ihren Schulkameraden und auch mit der Lehrerschaft und sind auch mal froh, wenn sie mal von zu Hause rauskommen. Also ich glaube, da müssen wir möglichst schnell zu Formen kommen, die Interaktivität ermöglichen, verbindliches Lernen und zielgerichtetes Lernen ermöglichen.
Das war jetzt ein guter Appell an die Landesregierung und auch gerade an das Bildungsministerium. Es gab jetzt aber auch schon viele Initiativen in diese Richtung. Es gibt ja diese Homeschooling-Website, wo sich Schulen anmelden konnten. Und dann habe ich zum Beispiel auch die Erfahrung mitgemacht, dass viele Aufgaben, wie bei Ihrem Sohn offensichtlich, auch versendet wurden über ein Padlet. Andererseits gab es auch Videokonferenzen mit Lehrern, wo dann Fragen gestellt werden konnten. Oder es gab auch schon an einer anderen Schule digitale Lernpfade, wo dann quasi die Unterrichtsstunde digitalisiert wurde mit Thesen, wo man dann über Thesen und Erklärvideos zu dem Ziel gelangt ist und am Ende noch eine, sage ich mal, kurze Leistungs- bzw. ja, schon Leistungskontrolle stand, wo man geschaut hat, ob die Leute verstanden haben, was wir dort behandelt haben. Ist das denn eine richtige Richtung, wie das läuft? Also wäre das jetzt vorzeigbar, dass man das in ganz Thüringen umsetzt, dass man per Videokonferenz lernt und dort eine Bildschirmpräsentation oder eine Tafelpräsentation laufen lässt?
Ja, das ist der richtig beschriebene Weg. Nur leider steht da nicht jeder Schulform und jeder Schule und nicht jedem Schüler zur Verfügung, was ich eben sagte. Nicht jeder hat ein entsprechendes Breitband oder ein Endgerät. Alleine, das ist schon ein Nadelöhr. Und ich denke,
mit dem Endgerät gerade?
Ja, ich meine, wir haben Möglichkeiten. Da muss, also ich würde Bedarfsanalyse machen und ich hoffe, dass es vertretbar ist. Das haben wir auch im Wahlkampf mal gefordert, will ja gar nicht so politisch werden, aber wirklich jedem eins zur Verfügung zu stellen. Einfache Tablets, die das erfüllen, nämlich, dass man eine Tafel verfolgen kann, ein bisschen interagieren kann, die kosten heute nicht mehr die Welt. Das geht vielleicht um, also wenn ich das gerade als große, Losgröße einkaufe, denke ich vielleicht 100 Euro. Also das ist vertretbar, dass man gerade in den Klassen, die jetzt da länger auf Homeschooling angewiesen sind, damit anfängt, doch eine Ausstattung zu machen, damit auch jeder das gleiche Gerät hat, dass man sich darauf einstellen kann. Also das sollte man auch, wenn es länger dauert, also auch für die Zeit nach Corona, was ich eben gesagt habe, auf jeden Fall einführen, weil es wird immer ein Teil des Angebots sein müssen. Weil wir erleben ja nicht nur jetzt, dass Schule ausfällt, zwar komplett, sondern auch immer noch zu viele Stunden ausfallen. Und auch da müssen wir eine Lösung haben, das zu begehen. Ich hatte Freunde, die haben 3,5 Jahre in Singapur gelebt mit jungen Kindern. Und auch da fiel mal Unterricht aus. Aber da war es jederzeit möglich zu sagen, okay, 7. Klasse, 13. Unterrichtsstunde in Mathematik wird in der Schule jetzt gegeben. Wir schalten uns jetzt online dazu. Und dann hat man wenigstens zwar auch die Distanz, aber einen Vortrag gehört und die Interaktion der übrigen Klasse miterleben können. Und das war alles besser, als dass Schule ausfällt. Insofern glaube ich auch, dass der von dir beschriebene Weg ein guter ist, wieder interaktiv per Video und feste Zeiten wieder eine Struktur in die Tagesabläufe der jungen Menschen hineinzukriegen.
Okay, also ist das ja auch eine Verantwortung und eine große Aufgabe, die der Landtag mit in die kommenden Sitzungswochen mit reinnimmt, wenn die Sitzungswochen dann wieder stattfinden. Also da könnte man ja aber auch interfraktionell gut zusammenarbeiten, ne, dass ja ein Ziel ist, was alle verfolgen sollten, dass die Bildung in ganz Thüringen gut gewährleistet wird. Gerade wenn man auch in den ländlichen Raum schaut, wo man ja sagen muss, da sind manche wirklich nicht gut angebunden. Da verlegen sich Leute selber ihre Glasfaserkabel, damit sie angeschlossen sind und so weiter und so fort. Sie kennen sich da ja sicherlich auch besser aus. Sie sind ja häufiger, denke ich mal, auf dem Thüringer Lande unterwegs, als ich es bin. Genau, das wäre dann auch was Gutes, wo die Landesregierung bzw. der ganze Landtag gut zusammenarbeiten könnte. Dann kam noch eine andere Frage jetzt aus dem Chat und kam die Frage, ob es nächstes Jahr tatsächlich Neuwahlen geben wird im Landtag. Wir möchten ja auch auf die Fragen der Zuschauer eingehen ein wenig.
Ja, gerne. Wobei, also ist klar, es gibt den festen Plan, Vorhaben der Regierung Rot-Rot-Grün nach Wahlen im April nächsten Jahres durchzuführen. Ich kenne auch noch keine Äußerung, die von diesem Plan abweicht. Aber man muss natürlich in dieser Zeit Corona-Pandemie und deren Folgen einfach abwarten, wie lange dauert die Situation, die wir eben beschrieben haben und auch täglich noch haben. Und wie stellt sich dann die Situation dar? Also insofern ist ein bisschen Kaffeesatzleserei. Wie gesagt, das Vorhaben der Regierung ist es. Wir würden uns diesen Dingen auch stellen. Aber ob das in dem Moment dann für April 2021 geboten ist, wenn wir vielleicht noch in Folgen der Corona-Pandemie und drinstecken, das muss man einfach abwarten.
Hier hat jetzt noch jemand geschrieben, wenn die FDP interfraktionell arbeitet, reicht das immer nur für die Zusammenarbeit mit AfD und CDU. Ich interpretiere das jetzt einfach mal so, dass von den Werten und Grundsätzen der FDP oder auch der Regierungsfraktion Rot-Rot-Grün da irgendwie eine so große Diskrepanz bestehen soll, dass da quasi keine Zusammenarbeit möglich ist. Denken Sie, dass das tatsächlich auch bei einem so wichtigen Thema, was ja wirklich alle angeht und was jeder auf seiner Fahne stehen haben sollte, der Fall ist? Oder sind da wirklich so große Diskrepanzen zwischen der Regierungsfraktion R2G und der FDP, dass man da wirklich, also dass da kein Weg hereinführt, unabhängig von irgendwelchen Personaldebatten oder irgendwelchen persönlichen Befindlichkeiten, zielgerichtet auf die Sache zusammenzuarbeiten?
Es hat nie ein Vertreter der Freien Demokraten, das habe ich nie gesagt, dass wir nicht also in Projekten, in gewissen Aufgaben, wir haben hier eben eine beschrieben. Wie können wir dieses Homeschooling zum Beispiel verbessern oder insgesamt die Situation der Schüler verbessern? Haben wir Freie Demokraten, habe ich immer betont, dass wir da sehr wohl mit der Regierung nach Lösungen suchen, um Lösungen wetteifern, die Situation verbessern. Was wir nicht machen, ist eine konstitutionelle, also eine Arbeit in einer Koalition oder in einem festen Bündnis mit Rot-Rot-Grün einzugehen, weil da insbesondere zur Linkspartei aufgrund ihres gesellschaftspolitischen anderen Ansatzes wirklich große Diskrepanzen bis Entfernungen sind. Und ich habe das eben mitgelesen, auch mit der AfD wird es keinerlei konstitutionelle Zusammenarbeit geben. Deren politischer Ansatz will eine andere Gesellschaft und das teilen wir in keinster Weise. Ich habe immer betont, dass ich oder dass wir Liberale das diametrale politische Gegenteil sind von der AfD. Und insofern wird es auch da also wird's keinerlei Zusammenarbeit geben. In der Sache ringt ein Parlament in der Stadt, ein Parlament im Land, auch im Bund, um gute Lösungen oder sollte darum ringen, gute Lösungen zu präsentieren. Und das stellen wir auch in den Vordergrund. Gerade jetzt in der Krise merkt man aber auch, dass da alle Parlamentarier, deren das Wohl des Landes im Herzen liegt, da auch daran arbeiten und da werden wir uns keiner guten Lösung verschließen und wir werden auch immer weiter daran arbeiten, unsere Ideen mit einzubringen, um gute Lösungen nach vorne zu stellen.
Also möchten Sie noch mal ganz deutlich betonen, da jetzt hier schon kritische Stimmen laut werden, wie ich das wahrnehme. Sie distanzieren sich als FDP-Fraktionsvorsitzender deutlich von der von der AfD und wollen mit diesen auch nicht zusammenarbeiten.
Das habe ich immer so gesagt und das hatte und wird Bestand haben, in genau dieser kategorischen Form. Ich lese auch mit, aber ich habe da nie einen an der Nase herumgeführt. Das ist so und bleibt so.
Okay, dann ist das ja doch noch ein recht deutliches Statement. Und ich denke, man merkt das auch immer recht gut. Die FDP stellt sich ja auch immer recht gut dar in Podiumsdiskussionen, wenn ich jetzt hier auf die Kommentare nochmal eingehen kann. Gerade wenn sie von Schülern eingeladen wird, macht sie auch immer ein recht gutes Bild von der AfD, kann man das leider nicht immer so behaupten. Die AfD ist ja tatsächlich dann auch eher für die Entmündigung der Schüler. Sie wollen jetzt einfach mal als großes Thema nochmal angesprochen. Sie wollen die Strafmündigkeit auf 12 Jahre heruntersetzen. Das ist ja natürlich auch so eine Sache, wo man die Jugend unfassbar unterdrücken möchte. Und wenn da jemand die Augen verschließt vor dem, was die AfD möchte und was sie fordert und wie ihre Gesellschaft, ihre ideale Gesellschaftsform aussieht, dann ist das ja tatsächlich eher eine Dystopie, wie sich das darstellt. Ich denke, da können Sie sich auch nur anschließen, wenn man das jetzt einfach mal so feststellt.
Ja, deshalb ist so ein Forum oder andere Formen, wo man dann eben auch mal jeden Politiker direkt fragen kann, eigentlich immer ein gutes Medium, um zu sehen, was ist wirklich dahinter. Und so wie du es gerade beschrieben hast, kann sich da jeder selber ein Bild machen über die autokratisch-völkischen Ansichten der AfD, wie gesagt, die wir komplett ablehnen und in keinster Weise unsere Billigung finden.
Genau, dann war da jetzt die Frage, da wurde gefragt, ob die Kompetenz der Bildung bei den Ländern bleiben soll, Stichwort Zentralabitur. Also sind Sie Freund des Paritätsgesetzes, dass da Bildung Ländersache bleibt und wirklich Ländersache ist, oder wäre vielleicht ein Zentralabitur doch angebracht, was Sie ja vorhin schon angesprochen haben, ein Bremer Abitur, wie Sie gesagt haben, ist weniger wert als das Thüringer. Sollte man ein Zentralabitur einführen?
Das ist immer, also unsere Auffassung der Freien Demokraten ist, dass wir verbindlich für ganz Deutschland Ziele für jede Jahrgangsstufe formulieren sollten. Also, dass wir verbindlich sagen, an jedem Ende eines Jahrgangs muss, ob von Bremen bis Bayern, ob von Nordrhein-Westfalen bis Brandenburg, dasselbe Ziel erreicht sein, damit die Abschlüsse vergleichbar sind, damit ein Umzug möglich ist, damit Mobilität möglich ist. Den Weg dahin, und das halte ich weiterhin für wichtig, sollte nicht nur föderal bleiben, also jedes Bundesland für sich entscheiden können, sondern auch jede Schulform für sich entscheiden. Ich glaube, auch der Wettbewerb der Schulformen führt dazu, dass wir unterschiedliche Talente der Schüler wahrnehmen und aufnehmen können. Und der eine lernt halt in einem Klassenverband besser, der länger zusammen ist, der andere lernt in einer vielleicht eher klassischen Schulform besser. All das muss im Ermessen der Schüler und der Eltern bleiben, welche Schulform wähle ich, in welcher Stadt auch immer ich leben will. Aber durch die Verbindlichkeit der Abschlüsse würde ich schon eine Stärkung des Systems herbeiführen. Zentralabitur ist etwas anderes. Das lehnen wir ab, weil wir wollen uns da vom Bund nicht reinreden lassen. Aber es wäre schon wichtig zu sagen, wie gesagt, auf jeder Ebene und auch in jedem Land, in jeder Stadt, teilweise hast du ja schon das Problem, wenn du innerhalb von Erfurt die Schule wechselst, ob dann du im selben System ankommst oder innerhalb von Thüringen, auch wenn Schulwechsel ist auch manchmal schwierig. Also da sollte man schon für Verbindlichkeit sorgen.
Sehr schön. Dann kam jetzt noch eine Frage, aber wie kann man sich dann wissentlich von der AfD zum Ministerpräsidenten wählen lassen? Möchten Sie darauf eingehen? Weil an sich würde ich jetzt sagen, der Livestream ist darauf definiert, dass wir hier hauptsächlich über Bildung sprechen, da Sie ja auch ein häufiger Gast zu dem Thema bei uns waren. Sie waren damals gut involviert, das Schülerparlament aufzubauen. Ich sehe den Livestream jetzt nicht als geeignet, um Grundsatzdiskussionen zu führen. Ich möchte Ihnen trotzdem die Möglichkeit geben, darauf jetzt einzugehen und diese Frage zu beantworten.
Nein, du hast es richtig gesagt. Das ist jetzt nicht Thema dieser Runde, das Thema in einer späteren Auseinandersetzung, der ich mich dann gerne stelle, aber ich glaube, wir sollten hier beim Thema bleiben.
Genau. Gut. Dann würde ich noch mal in die Runde fragen. Gibt es weitere Fragen jetzt an den Herrn Thomas L. Kemmerich? Heute in unserem Livestream für uns da stellt sich euren Fragen und natürlich auch unseren Fragen. Wohnen Sie denn in Weimar? Hier steht hier, hier hat er nochmal geschrieben, in Weimar wohnen, er vor dem Stadtrat sitzen.
Ich weiß zwar nicht, wer KVNGRS ist. Er könnte ja mal seinen kompletten Namen hier preisgeben. Auch diese Tatsache ist seit Jahren bekannt. Ich wohne seit 1994 mit meiner Familie in Weimar, habe meinen Hauptwohnsitz in Erfurt, bin so insofern im Erfurter Stadtparlament, bin im Erfurter oder im Landtag von Thüringen. All das ist bekannt und hat aber mit meinen politischen Entscheidungen, mit meinen politischen Tätigkeiten überhaupt nichts zu schaffen.
Weil wir da auch schon drüber gesprochen haben, aus welchen Einzugsgebieten die Schüler zu uns als Delegierte kommen dürfen, die tatsächlich auch stimmberechtigt sind, hatten wir diese Grundsatzdiskussion. Da haben wir gesagt, wir wollen, dass die Schüler, die ihre Lebenswelt in Erfurt haben, bei uns mitbestimmen dürfen. Das heißt, Internatsschüler und Wohnheimschüler dürfen bei uns mit als Delegierte entsendet werden. Wenn jetzt ein Schüler tatsächlich nur zur Beschulung nach Erfurt kommt, sprich, er wohnt in Arnstadt und besucht beispielsweise dann das Königin-Luise-Gymnasium oder das Heinrich-Wann-Gymnasium hier in Erfurt oder auch irgendeine andere Schule und fährt dann aber wieder zurück nach Arnstadt, dann soll er nicht als Stimmberechtigter seiner Schule zu uns kommen ins Schülerparlament, natürlich gerne als Gast immer herzlich willkommen, sondern ja tatsächlich dann eher als Gast, da er seine Lebenswelt dann ja hauptsächlich in Arnstadt hat und dann quasi nur zur Schulzeit hier ist. Also würden Sie sagen, Sie haben Ihre Hauptlebenswelt auch in Erfurt?
Ja, ich habe mein Büro seit fast 30 Jahren da. Wenn ich nicht ganz weit weg bin, bin ich jeden Tag im Büro, jeden Tag in Erfurt. Und insofern weiß ich ziemlich genau, was in vielen Belangen in Erfurt passiert, nicht in allen Belangen, aber ich fühle mich, wie meine Heimat ist Thüringen, meine Heimat ist Erfurt, genauso ist meine Heimat Weimar. Ich fühle mich hier einfach sehr wohl und Man sollte mich daran messen, was ich politisch dort mache, dem stelle ich mich auch gerne, aber die Wohnsitzfrage ist dafür nicht entscheidend und wie gesagt, ich bin seit 30 Jahren in Erfurt beheimatet.
Okay, gut. Dann kam hier jetzt noch eine weitere Frage, ob man das Schuljahr um ein Jahr verlängern sollte. Man sagt, es fällt jetzt gut ein halbes Jahr aus. Kann man jetzt pauschal so hochrechnen, wenn man das möchte? Sollte man deswegen noch ein Jahr hinten dranhängen, damit man dann die gleichen Chancen hat auf das Abitur wie die Jahrgänge vor uns?
Eine solche Entscheidung zu treffen, halte ich für verfrüht. Also bis jetzt sind es Wochen, die ausfallen, noch kein halbes Jahr. Und noch besteht ja auch die Möglichkeit, wirklich das aufzuholen. Ich verweise nur immer auf die letzten 14 Tage vor den Sommerferien, die letzte Woche auch vor Osterferien üblicherweise. Da wird ja immer schon sehr wenig getan. Das hat alles seine Gründe. Aber man kann eben auch versuchen, jetzt bis an die Sommerpause heran wirklich bis zum letzten Tag mehr oder minder hart zu lernen, Wissen zu vermitteln und den Aufholprozess zu starten. Wie gesagt, leider ist in den letzten Jahren schon immer zu viel Schule ausgefallen. Und das hätte man da auch genauso ernst nehmen wollen. Wichtig und deshalb, was wir eben schon mal diskutierten, wäre es ganz toll, wenn man ein verbindliches Jahresendziel hat für den Abschluss eines Jahrgangs, um genau zu messen, bin ich da hingekommen, um auch zu sagen, okay, ich habe die Lücke mitgenommen ins nächste Schuljahr und muss sie ausgleichen. Oder über die Sommerpause oder mit Nachhilfe oder mit anderen Formen. Wichtig ist ja, dass wir gut vorbereitet die Schüler ins Leben entlassen. Und das muss das Ziel sein und bleiben.
Okay, also kurz zusammengefasst, wir lassen uns ein wenig Zeit mit der Entscheidung, ob das Jahr wiederholt werden soll. Noch ist darüber nicht die Zeit gekommen, darüber zu entscheiden. Noch gute Wochen oder auch 2 Monate, aber es ist noch kein halbes Jahr.
Genau. Hoffen wir mal, dass es nicht so lange dauert, dass wir wieder in eine andere Normalität, aber in eine Art Normalität wieder zurückkommen.
Gut. Gibt es sonst noch weitere Fragen aus der Runde? Oder möchten Sie noch was loswerden? Im Moment bitte. Ja, ich bin wieder da.
Nee, ich finde es erstmal eine tolle Idee, die Form, die wir jetzt hier gefunden haben. Und auch das sind ja Dinge, über die wir vor 2 Monaten seltener gesprochen haben. Und ich sehe, es waren immer so zwischen einem Dutzend und 20 Leute online, wahrscheinlich auch immer verschiedene. Das zeigt, es ist auch da. Und ich denke, auch das ist eine Möglichkeit, auch nach der Krise immer mal wieder zu interagieren. Und das halte ich für ganz wichtig, weil man redet viel zu viel übereinander als miteinander. Und auch das ist in einer Gesellschaft gut, wenn man mehr miteinander sich austauscht. Das kann oder die ein oder andere Irritation oder auch Unwissenheit einfach beseitigen. Deshalb ein tolles Format, danke.
Sehr gerne. Dann sehe ich selber, sieht auch gerade zu, vielleicht hat sie ja noch eine Frage. Das ist die Vorsitzende der Landesschülervertretung, die in 10 Minuten mit uns live gehen wird, in den Livestream.
Viel Spaß wünsche ich schon mal.
Ich danke Ihnen vielmals dafür, den werden wir bestimmt haben. Und dann noch eine weitere Frage. Es kamen ja jetzt auch ein paar kritische Fragen an Sie heran. Könnten Sie da jetzt schon was sagen, wo man Ihnen mal diese Fragen stellen kann? Ob Sie vielleicht irgendwann mal wieder bei einem Podium sind, bei einer Diskussion, wo Sie sich den Fragen der Bevölkerung stellen?
Ich werde sicherlich dazu auch in der Öffentlichkeit mich den Fragen stellen. Aber ich denke, wichtig ist jetzt erstmal die Bewältigung dieser Krise. Das hat persönliche Priorität für all die Menschen in Erfurt, in Thüringen, in Deutschland, auf der ganzen Welt. Und ich glaube, das sollte deshalb auch im politischen Raum wirklich unser nicht nur Top-Thema sein, sondern auch unser Herzensanliegen. Insofern sollten wir das erstmal hinter uns kriegen. Und wenn da eine Sicherheit ist, gibt es auch wieder Raum für andere politische Themen. Und das werde ich dann auch ausreichend früh verkünden. Und auch wir können ein ähnliches Format dann nochmal wählen. Und dann stelle ich mich auch gerne in solch einem Kreis diesen Fragen. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht angebracht. Wir sollten die Zukunft gestalten, nach vorne schauen, positiv diese Zukunft gestalten. Und da haben wir mehr als genug zu tun bei dem, was wir so alltäglich um uns herum erleben und zu verbessern haben. Und da ist ja unsere Angelegenheit des Vormittags die eine. Es gibt ja noch viele. Ich denke an die Gastronomen, ich gehe an die vielen Kleinselbstständigen, an die Eltern, die ja auch das organisieren müssen. Wie gesagt, Schüler hatten wir, ältere Menschen, die kaum noch Kontakt haben zur Außenwelt. Also das ist so ein breites Thema. Und es ist mir ganz wichtig, dass wir die Sachen zunächst erledigen.
Gut, dann ist das ein gutes Statement, aber Sie wissen auch, die Leute vergessen nicht. Das heißt, Sie werden sich definitiv diesen Leuten gegenübersehen. Ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch. Ich möchte nochmal auf eine Herzensangelegenheit eingehen, über die ich mit Lilly vor Ihnen gesprochen habe. Und zwar wurde jetzt vergangene Woche ein Schüler meiner Schule, der vor 2 Jahren an Leukämie erkrankt ist, leider beigesetzt. Er hatte einen Spender gefunden, einen Stammzellspender. Es schien alles auf dem Weg der Besserung zu sein. Und dennoch hat es leider nicht gereicht und er ist jetzt an den Folgen seiner Leukämieerkrankung verstorben. Sind Sie denn registriert bei der DKMS als Stammzellspender?
Das bin ich ehrlicherweise noch nicht, aber es ist nochmal ein dringender Hinweis, das schleunigst zu tun. Dafür danke ich.
Dann können Sie das machen, heute noch bestellen bei der DKMS. Im Internet kostet nichts, bekommen Sie kostenlos zugesendet, können Sie kostenlos zurücksenden, sind 2 Stäbchen und dann können Sie ein Leben retten. Ich möchte es nochmal sagen, wer ein Leben rettet, rettet die ganze Welt.
Das mache ich sehr gerne. Danke für den Hinweis.
Ich danke Ihnen für das Interview, für das Gespräch, dass Sie sich Zeit genommen haben und wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag.
Das wünsche ich auch. Schönen Gruß in die Runde und viel Spaß noch bei den weiteren Streams. Bis bald.
Dann tschüss.
Ciao.